Jetzt zittern die Corona-Täter, weshalb Kennedys Nominierung zum Gesundheitsminister auch ein Aufbruch für Europa ist. Staatsanwalt gegen Kickl beginnt jetzt die Hetzjagd der Justiz auf den Wahlsieger und Millionen für Amadeo Antonio Stiftung. Bei Auf 1 erfahren Sie, wer die Zensuragenda gegen die Meinungsfreiheit bezahlt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es ist eine Sensation, wenn auch nicht ganz unerwartet. Robert F. Kennedy Jr. wird neuer Gesundheitsminister in den USA. Das kündigte der designierte Präsident Donald Trump an. Damit leitet ab Ende Januar ein dezidierter Kritiker des Corona-Regimes und der Covid-Impfungen die Gesundheitspolitik. Und der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy war in der Vergangenheit für klare Worte gegenüber den Corona-Tätern bekannt.
Corona ist eine militarisierte und monetarisierte Maßnahme, um Sie, die Amerikaner, dann in die Massenimpfung mit einem schnell hergestellten und ungetesteten Impfstoff ohne Haftung zu drängen. Wenn ich Präsident bin, werde ich keinen Rat von korrupten Bundesbeamten annehmen und ich werde das Rattennest unserer Bundesbehörden ausräumen. Die Leute müssen verstehen, dass die Unternehmen Pfizer, Glaxo, Merck und Sanofi alle verurteilte Straftäter sind. Und nicht nur das, sie sind Serienverbrecher. Ihr Geschäftsmodell besteht darin, Verbrechen zu begehen.
Die Ankündigung, dass Robert F. Kennedy Jr. tatsächlich als nächster amerikanischer Gesundheitsminister vorgesehen ist, hat im Corona-Widerstand Euphorie ausgelöst. Doch was kann man sich tatsächlich von dem bald einflussreichsten Impfkritiker der Welt erwarten? Wird seine Amtsperiode den Beginn einer weltweiten Corona-Aufarbeitung einleiten? Gegenüber Auf 1 sagten die angesehenen Mediziner, Professor Sucharit Bhakti, Andreas Sönnigsen, Ronny Weichel und Walter Weber, was sie sich von dem zukünftigen Minister erhoffen.
Das Globalistenmonster hat drei Beine, militärisch, industriell, militärisch, digital und militärisch, medizinisch. Wenn ein Bein zerschlagen werden könnte, würde das Monster auf zwei Beinen nicht mehr so schnell vorankommen, wie es vorankommen muss. Den medizinischen Komplex zu zerschlagen, dazu ist nur eine in der Lage und das ist Robert Kennedy. Deswegen ist seine Berufung eine Hoffnung für uns alle. Er will ja Amerika wieder gesund machen. Wenn Amerika gesundet, haben wir auch in Europa eine Chance. Ich bete für ihn. Ich bete für ihn und damit für uns alle.
Die Ernennung von Robert Kennedy ist ein wichtiger Schritt, um das profitmaximierte, pharmalastige Gesundheitswirtschaftssystem wieder zu einem Gesundheitssystem zu machen, das dem Menschen dient. Das wird sicher auch die Corona-Aufarbeitung weiterbringen. Zunächst natürlich in den USA, aber auch bei uns wird es dann zunehmend schwieriger, den Corona-Skandal und die verheerenden Impfschäden weiter zu leugnen.
Robert Kennedy Jr. ist schon lange impfkritisch und könnte damit einen Gegenpunkt zur Macht der Pharmazie setzen. Das könnte uns auch in Deutschland gut tun, dass mit Robert F. Kennedy Jr. ein vehementer Impfkritiker Einzug in das US-Gesundheitsministerium hält, erfreut mich sehr. Auch weil nun realistische Hoffnung besteht, dass sämtliche genbasierten Impfstoffe zumindest in den USA verboten werden, jeglichen Impfpflichten ein Riegel vorgeschoben wird, die Pharmakonzerne in ihre Schranken gewiesen werden und nicht zuletzt auch eine echte Aufarbeitung der Verbrechen im Zusammenhang mit der Corona-Agenda in Gang gesetzt wird. Das alles wird dann sicherlich auch einen Dominoeffekt auf andere Länder, insbesondere Europas, haben.
Nach der Ankündigung von Impfkritiker Robert F. Kennedy Jr. als neuem Gesundheitsminister gibt es bereits heftige Panikreaktionen aus Politik und Medien. So haben Mitarbeiter der US-Zulassungsbehörde FDA mit Kündigung gedroht. Die Zeitung New York Times wirft Kennedy vor, falsche Informationen über Impfungen verbreitet zu haben. Der US-Sender CNBC diffamiert ihn als Verschwörungstheoretiker. Der ehemalige Vizedirektor der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC, Richard Besser, fürchtet, Zitat, unglaubliche Risiken für die Gesundheit der Nation. Kennedys Kampf gegen das Gesundheitssystem verschlimmere das Misstrauen in die Behörden, das seit der Corona-Zeit bestehe. Auch die ehemalige Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Senat, Patty Murray, spricht von einer katastrophalen Entscheidung, die gefährlicher nicht sein könne, und bezeichnet Kennedy gar als notorischen Anti-Vaxxer. Auch die deutschsprachigen Medien befinden sich im Panikmodus. Die Tageszeitung Standard diffamierte den Kritiker als Impfleugner. Mittlerweile wurde der Titel geändert, ist aber in der URL noch immer ersichtlich. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kommentierte wörtlich, wird sicher nicht nur einfach, aber das Votum sei zu akzeptieren. Die Politikchefredakteurin von Ö24, Isabel Daniel, schrieb auf X wörtlich, das ist gemeingefährlich für die Gesundheit der US-Bevölkerung im Allgemeinen und der dortigen Kinder im Speziellen. Trump nominiert Robert Kennedy, der alle Impfungen ablehnt, zum Gesundheitsminister. Doch kein Wunder, dass das Kartell aus Pharma, Politik und Medien derart in Aufruhr gerät. Denn als Gesundheitsminister hätte Kennedy weitreichende Kontrolle über eine Behörde mit mehr als 80.000 Mitarbeitern und über 100 Programmen. Die Aktienkurse zahlreicher Pharmakonzerne befinden sich seither im Sinkflug. Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert, noch nie war das Pharma- und Nahrungsmittelkartell in den USA so bedroht. Doch er wirft auch sogleich die Frage auf, was wird der Deep State nun tun? Nicht nur kritische Mediziner begrüßen den neuen Gesundheitsminister in den USA. Auch Politiker und Publizisten äußern im Gespräch mit Auf 1 große Erwartungen an Robert F. Kennedy Jr. Unsere Redaktion hat einige wichtige Stimmen für Sie zusammengefasst.
Für uns in der Gegenbewegung ist das Wichtigste, wie reagiert er, wenn Sie tatsächlich eine neue Pandemie anleiern? Heiko Schöning warnt ja da schon seit langem davor. Und da wird es schon schwierig, wenn man einen Bobby Kennedy entweder im Kabinett hat oder als Chef einer Kommission, das dann einfach so durchzuziehen. Deswegen, es wird sehr viel schwerer, da etwas von der Pharmaindustrie zu lancieren, sondern ich hoffe sogar, dass am Ende seiner Amtszeit steht, dass die Pharmakonzerne auch für Impfungen haften müssten.
Er hat von Anfang an sehr, sehr klar und deutlich die Wahrheit angesprochen, hat gesagt, dass die hohen Quoten von autistischen Kindern in den USA hervorgerufen sind durch die Impfung und dass dieser Mann jetzt, der als absoluter Feind und eben nicht Lobbyist und Zuarbeiter der Pharmaindustrie nun ins Gesundheitsministerium kommt, das finde ich absolut spannend.
Ich denke auch, dass das selbstverständlich auch zu uns hier nach Deutschland und Österreich entsprechend rüberschwappen wird und Einfluss haben wird, denn wenn die Aufarbeitung in einem Land beginnt, ist es in einer global vernetzten Welt nahezu unmöglich, die in anderen Ländern aufzuhalten oder es komplett zu unterdrücken.
Unsere Hoffnung muss es sein, dass dieser Crackdown, auf gut amerikanisch gesagt, der Crackdown, der da auf die Verfechter und Profiteure und Initiatoren der unsäglichen Maßnahmenpolitik in den USA niedergeht, auch seine Auswirkungen hat hier in Europa. Also das Mindeste wäre dann wohl ja so eine Art Einreiseverbot, wenn nicht internationaler Fahndungsbefehl gegen gewisse Galionsfiguren dieser Maßnahmen hier in Deutschland oder in Europa.
Impfungen gegen HPV liegen aktuell im Trend. In Österreich wird dafür seit Monaten die Werbetrommel gerührt. Die Stadt Wien bietet aktuell sogar Gratis-Impfungen an. Dr. Michael Spitzbart hat sich auf der Plattform X jüngst hingegen kritisch zur HPV-Impfung geäußert. Deren Nutzen sei aus seiner Sicht minimal. Zudem gäbe es ein Risiko für Nebenwirkungen, wie etwa Unfruchtbarkeit. Kurz nach seinem Erscheinen hat der Beitrag für heftige Kritik gesorgt. Gegenüber Auf 1 spricht Spitzbart wörtlich von einer konzertierten Aktion. Der selbsternannte Science-Buster Martin Moder hat den Mediziner sogar bei der Ärztekammer angeschwärzt und diese gefragt, Zitat, wie gedenken Sie vorzugehen, wenn ein Arzt in Ihrem Zuständigkeitsbereich seine Social-Media-Reichweite nutzt, um junge Menschen mit Falschaussagen und irreführenden Behauptungen von der HPV-Impfung abzuhalten? Einige Nutzer kritisierten dieses Vorgehen als Blockwart-Mentalität. Für Auf 1 hat Dr. Spitzbart dafür eine Erklärung parat. Er sagt, Zitat, Impfungen sind die Cash-Cow der Medizin. Kritik daher unerwünscht. Bezüglich der HPV-Impfung verweist er auf den dänischen Forscher Peter C. Götze, der sich kritisch mit den existierenden Studien zur HPV-Impfung auseinandergesetzt habe und zum Schluss gekommen sei, dass bestimmte Nebenwirkungen nicht ausreichend untersucht worden seien. Die Partei MFG hat beim Verfassungsgerichtshof eine Gesetzesprüfung beantragt, um die verfassungsmäßige Zulässigkeit des elektronischen Impfpasses in Österreich überprüfen zu lassen. Laut der MFG, die mit 3 Abgeordneten im Landtag von Oberösterreich sitzt, bedeutet die derzeitige Ausgestaltung des E-Impfpasses einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Bürger, insbesondere in Bezug auf Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung und den Schutz der Privatsphäre. Am heutigen Freitag stellte die Partei in Linz ihre Forderungen vor.
Im elektronischen Impfpass sollen Gesundheitsdaten der Bürger erfasst werden. Und das ohne ihre ausdrückliche Zustimmung. Damit wird die Datenschutzgrundverordnung eklatant missachtet und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung massiv untergraben. Doch das ist noch nicht alles. Diese sensiblen Daten sollen sogar bis zu 30 Jahre über den Tod hinaus gespeichert bleiben. Ein beunruhigendes Szenario, das an Überwachungspraktiken erinnert, wie man sie sonst nur aus autoritären Staaten wie China kennt. Ein solcher Schritt könnte den Weg zu einem umfassenden Kontrollsystem ebnen, das unsere Grundrechte gefährlich aushöhlt.
Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass ein bestimmter Gesundheitsstatus oder Impfstatus dazu führen kann, dass man gesellschaftlich ausgegrenzt wird, dass man am öffentlichen Leben nicht oder nur vermindert teilnehmen darf, dass man am beruflichen Leben nicht oder nur vermindert teilnehmen darf. Und heute, am 15. November, jährt sich zum dritten Mal aus meiner Sicht eine sehr traurige Begebenheit. Am 15. November 2021 ist der Lockdown für Ungeimpfte in Kraft getreten. Das heißt, es waren rund 1,5 Millionen Menschen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.
Somit könnte der elektronische Impfpass in Zukunft rasch zum Werkzeug staatlicher Kontrolle werden, wenn Bürger, die sich dem System entziehen, Nachteile befürchten müssen.
Und es wird uns mehr und mehr, das ist meine tiefste Überzeugung, in dieses Social Credit System hineintreiben, wo wir schon sind. Wenn du gut bist, wenn du Gutes tust, dann und ein braver Bürger bist, dann kriegst du gute Punkte oder dann oder zumindest keine schlechten. Und wenn du es nicht tust, dann wird es irgendwann einmal genauso passieren wie in China, dass wir plötzlich nicht fliegen dürfen. Haben wir ja auch schon nicht dürfen. Beispielsweise, wenn wir nicht geimpft worden sind. Wir haben auch nicht unsere Grenzen wir haben auch nicht über unsere eigenen Gemeindegrenzen hinaus dürfen. Da ist ja teilweise die Polizei gestanden, um zu kontrollieren, ob du geimpft bist. Und mit diesen Bevormundungen muss Schluss sein.
Während der Corona-Krise sind 1,5 Millionen Menschen aufgrund ihres entweder nicht preisgegebenen Impfstatus oder einer fehlenden Immunisierung mit der damaligen Covid-Injektion über Nacht vom öffentlichen Leben ausgeschlossen worden. Das heißt, alles, was wir da heute sagen, war in Österreich schon da. Und dahingehend gibt es da nichts, was mit einer Verschwörungstheorie abzugelten ist.
Die MFG fordert daher eine klare Opt-in-Regelung. Nur wer sich aktiv für die Teilnahme am E-Impfpass entscheidet, sollte seine Daten speichern lassen müssen. Alles andere ist ein klarer Angriff auf die persönliche Freiheit.
Auch die Schweizer Partei Eidgenössisch-Demokratische Union, kurz EDU, kritisiert die Ablehnung einer Corona-Amnestie durch den Bundesrat scharf. Wie EDU-Präsident Daniel Frischknecht gegenüber auf1 erklärte, schaffe die fehlende Corona-Aufarbeitung, Zitat, Misstrauen im Volk und wird sich früher oder später rächen. Wir verstehen das nicht als Drohung, aber wer seine Geschichte nicht aufarbeitet, wird früher oder später von ihr eingeholt. Angestoßen wurde die Initiative durch den SVP-Abgeordneten Jean-Luc Ador in Zusammenarbeit mit Nicolas Rimoldi von der Initiative Maßvoll. An der Berliner Charité sind die Krankschreibungen von Ärzten und Pflegern im Jahr 2022 deutlich angestiegen. Dies geht aus einer parlamentarischen Antwort der Berliner Gesundheitsverwaltung hervor, die auf1 vorliegt. Demnach lag die Krankheitsquote unter Ärzten bei 5%. In den Jahren zuvor hatte der Wert immer unter 3% betragen. Bei Pflegern stieg die Krankheitsquote von 7,3 auf 9,3%. Der Anstieg der krankheitsbedingten Ausfälle erfolgte damit im Jahr nach dem Beginn der Corona-Impfungen. Inwieweit diese Entwicklung auch in anderen Krankenhäusern zu verzeichnen war, ist unklar. Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes verweigerte die Angaben mit Verweis auf die Betriebsgeheimnisse. Während in Österreich Herbert Kickl an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgeliefert werden soll, wendet sich der ORF mit einem verzweifelten Appell an die nächste Regierung. Was es damit auf sich hat, erläutert auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Wien.
Langsam, langsamer Regierungsbildung in Österreich. ÖVP, SPÖ und NEOS haben es gestern erneut verabsäumt, sich mehr als 6 Wochen nach der Wahl endlich in ordentliche Koalitionsverhandlungen zu begeben. Stattdessen wurden die Österreicher mit den üblichen Floskeln auf weitere Sondierungsgespräche vertröstet. Und während Nehammer, Babler und Meindl-Reisinger im fürstlichen Ambiente des Palais Elbsteins vor sich hin sondieren, liegt Österreichs Wirtschaft am Boden. Der Präsident der Industriellen Vereinigung warnt inzwischen offen vor einer bevorstehenden Deindustrialisierung. Man habe sich aus der Wettbewerbsfähigkeit schlichtweg hinaus katapultiert. Fast scheint es so, als wäre Deutschland nicht nur in Sachen fragwürdige Dreierkoalitionen ein Vorbild für Österreichs Politik. Da könnte natürlich etwas Ablenkung gelegen kommen. Und prompt titeln pünktlich zum Wochenende alle österreichischen Medien: Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beantragt Auslieferung von Herbert Kickl. Die Begründung: vermeintliche Falschaussagen in einem hastig einberufenen ÖVP-Untersuchungsausschuss kurz vor der Wahl. Doch dieser Versuch, den Chef der aktuell in allen Umfragen haushochführenden Partei juristisch anpatzen zu wollen, ja, der könnte ordentlich nach hinten losgehen. So hatte bekanntlich auch Donald Trump in den letzten Jahren mit massiven Anschuldigungen und juristischen Verfahren zu kämpfen. Das Resultat ist bekannt. Vergangene Woche wurde er mit einem Erdrutschsieg zum neuen US-Präsidenten gewählt. Und wie sehr die aktuelle Ausgrenzungspolitik den Freiheitlichen nützt, ja, das wird man bereits nächstes Wochenende bei den Landtagswahlen in der Steiermark beobachten können. Doch nicht nur die etablierte Politik, sondern auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist hierzulande äußerst nervös. Auf einer Herbsttagung hat der ORF-Redaktionsausschuss einen großmundigen Appell an die nächste Regierung beschlossen. Darin warnt man mit den üblichen Diffamierungen vor, Achtung, alternativen Medien und Fake-News-Kanälen. Als Gegenmittel müssten jetzt sogenannte Qualitätsmedien gefördert werden. Und allen Ernstes verkündet man großspurig, der ORF ist das Medium mit der mit Abstand höchsten Glaubwürdigkeit und Reichweite in Österreich. Doch wenn das tatsächlich so sein sollte, warum dann überhaupt dieser verzweifelte Appell? Tatsache ist vielmehr, dass die Medien, wie auch die Politik, hierzulande ihre Glaubwürdigkeit längst verspielt haben. Zeit also für Alternativen, sowohl politisch als auch medial.
Die Hansestadt Hamburg verzichtet darauf, Asylbewerber vor der Verleihung der Staatsbürgerschaft persönlich kennenzulernen. Dies bestätigte ein Sprecher des Amtes für Migration exklusiv gegenüber auf 1. Da man inzwischen sämtliche Unterlagen digital einreichen könne, reiche im Idealfall ein einziger Gang zum Amt, um die Urkunde abzuholen. Deshalb, so wörtlich, ist ein Termin für ein Erstberatungsgespräch somit nicht länger erforderlich und wird auch nicht mehr angeboten. Offenbar kann man in der Hansestadt also Deutscher werden, ohne dass sich ein einziges Mal ein Vertreter des Staates im direkten Gespräch ein Bild von der Persönlichkeit des Antragstellers gemacht hat. Besorgniserregend ist auch ein weiteres Eingeständnis der Stadt. Aufgrund der langen Bearbeitungsdauer komme es vermehrt zu Untätigkeitsklagen. Eine solche kann nach Ablauf von 3 Monaten gestellt werden und wird automatisch durch den Steuerzahler beglichen. Sofern der Staat die Verzögerung nicht begründen kann, wird er durch das Gericht verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Zeit über den Antrag zu entscheiden. Da die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen in Hamburg bei 13 Monaten liegt, hat so gut wie jeder Antragsteller die Möglichkeit, sich den deutschen Pass schlicht zu erklagen. Und das auf Kosten der Bürger. Das Land Berlin hat seit Anfang 2023 insgesamt mehr als 5 Millionen Euro an sogenannte Nichtregierungsorganisationen gezahlt. Dies geht aus einer Anfrage des AfD-Abgeordneten Gunnar Lindemann hervor, die auf 1 exklusiv vorliegt. Vom Abgeordnetenhaus, dem Parlament der deutschen Hauptstadt, berichtet Martin Müller-Mertens.
Es sind Millionen Euro, mit denen das Land Berlin jedes Jahr sogenannte Nichtregierungsorganisationen mitfinanziert. Also jene oft eher obskur wirkenden Akteure der Transformationspolitik. Wie viel sie genau erhielten, darüber wird oft spekuliert. Aber jetzt kennt auf eins konkrete Zahlen. Wir erfuhren sie exklusiv aufgrund einer parlamentarischen Anfrage des AfD-Abgeordneten Gunnar Lindemann, die unserer Redaktion vorliegt. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht alle Zahlen verraten, da wir manches noch nachrecherchieren. Aber ich kann Ihnen den Hauptnutznießer nennen. Und das ist die in Berlin beheimatete Amadeu-Antonio-Stiftung. Gleich 10-mal wurde sie 2023 und 2024 begünstigt mit einer Gesamtsumme von über 2 Millionen Euro. Und wofür gab die Amadeu-Antonio-Stiftung das Geld aus? Unter anderem für das Projekt CivicNet gegen, wie es heißt, Hass im Netz. Also eines jener Projekte zur Gleichschaltung der öffentlichen Meinung, zur Zensur oder zumindest Erlangung der Hegemonie im digitalen Raum. CivicNet soll nach eigenen Angaben rechte Strategien und Hasssprache auf sozialen Netzwerken erkennen und entsprechende Gegenstrategien entwickelt, finanziert vom Geld der Berliner.
Trotz massiver Kriegsverbrechen im Gazastreifen hält die deutsche Bundesregierung an den Gesprächen mit Israel im Rahmen des sogenannten Assoziierungsrates fest. Dies wurde aus Kreisen des Auswärtigen Amtes gegenüber auf 1 verlautbart. Ein Abbruch der Gespräche helfe demnach weder der Zivilbevölkerung im Gazastreifen noch den israelischen Geiseln oder gesprächsbereiten Partnern in Israel. Zuvor hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ein Ende des Dialogs mit der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ins Gespräch gebracht. Da eine solche Entscheidung im EU-Rat einstimmig getroffen werden muss, bedeutet die Haltung Berlins ein Scheitern des Vorstoßes von Borrell. Propaganda für die Kinderlosigkeit ist künftig verboten. Aber nicht in Deutschland oder Österreich. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Meldungstelegramm.
In Thüringen soll die SPD durch ihre Drohung mit einem Abbruch der Koalitionsverhandlungen über eine sogenannte Brombeerkoalition eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD verhindert haben. Nach Informationen des MDR hatten die beiden Parteien sich darauf geeinigt, bestimmte Personalfragen gemeinsam zu klären. Bei der letzten Landtagswahl hat die AfD in Thüringen eine Sperrminorität errungen. Deshalb können bestimmte Posten nicht ohne ihre Zustimmung besetzt werden. In Westdeutschland sind nur noch 45% der Einwohner mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie der Heinrich-Böll-Stiftung. Dabei handelt es sich um den niedrigsten Wert, den die seit 2002 jährlich durchgeführte Studie je gemessen hat. Im Osten der Republik sind sogar nur 30% mit der Form der Demokratie einverstanden, die im deutschen Alltag gelebt wird. Das russische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Werbung für Kinderlosigkeit verbietet. Die Abgeordneten der Staatsduma stimmten der Regelung ausnahmslos zu. Bei Verstößen drohen Privatpersonen bis zu 400.000 Rubel und Unternehmen bis zu 5 Millionen Rubel Geldstrafe. Der Parlamentsvorsitzende kommentierte das Gesetz mit den Worten: "Ohne Kinder wird es kein Land geben." In Polen ist am Mittwoch ein US-Raketenstützpunkt offiziell eröffnet worden. Bei der Zeremonie verglich der polnische Verteidigungsminister die Basis wörtlich mit einem US-Zerstörer auf polnischem Boden. Der Stützpunkt Rzeszów liegt im Norden des Landes, etwa 230 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Bereits heute sind mehr als 10.000 US-Soldaten in Polen stationiert. Die Bürokratie in Deutschland kostet einer Untersuchung des Münchner IFO-Instituts zufolge 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung pro Jahr. Der IFO-Forscher Oliver Falk erklärte dazu am Donnerstag: "Die Kosten von Nichtstun sind riesig gemessen am Wachstumspotenzial, das im Bürokratieabbau schlummert. Die Studie kalkulierte nicht nur direkte, sondern auch indirekte Kosten für Bürokratie ein, weshalb das Ergebnis deutlich höher ausfällt als bei anderen Erhebungen."
Ein so dicker Fisch war ihnen wohl noch nie ins Netz gegangen. Denn was die Angler vor der Küste Norwegens fingen, war nichts Geringeres als ein amerikanisches Atom-U-Boot. Das hochmoderne Unterseeboot verfügt zwar über weit entwickelte Sonar- und Tarnkappentechnologie, war aber nicht in der Lage, sich selbst aus der Misere zu befreien. Dazu war die norwegische Küstenwache erforderlich, die die Schiffsschraube schließlich aus dem Fischernetz befreite. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.